Ja, an das heutige Thema werden wir wahrscheinlich mit sehr gemischten Gefühlen herangehen, die Familie Gottes. Allein schon bei dem Wort Familie wird dem einen wohlig warm ums Herz und dem anderen laufen kalte Schauer den Rücken runter. Wir haben dann einfach sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht, oder? Der eine kommt aus einer Bilderbuchfamilie, bei der die Wohnung immer picobello sauber und aufgeräumt war. Das Essen immer bio und gesund, wo es keine Schulden gab, wo musiziert und gelacht wurde und wo einfach immer alle glücklich waren. Der andere kennt Arbeitslosigkeit und Hartz IV, hatte den Fernseher als Babysitter, einen Vater, der trinkt und schlägt, und er war froh, wenn es mal was anderes gab als Nudeln mit Soße. Der eine wollte mit 40 noch nicht bei Muttern ausziehen. Und der andere war froh, dass er mit 17 endlich eine Ausbildung anfangen konnte, weit weg von zu Hause. Wir sind Einzelkinder oder Teil einer Großfamilie. Und manche von uns sind sogar adoptiert und müssen in ihrer Geschichte mit gleich zwei ganz unterschiedlichen Familien klarkommen. Aber egal, wie unsere Familie war, ob sie uns gut getan hat oder Schäden hinterlassen hat, ob wir sie lieben oder hassen, sie wird mit uns gehen. Sie prägt uns, sie bestimmt unser Reden, unser Verhalten und sogar unsere Gefühle. Und diese ganzen Prägungen spielen natürlich auch eine Rolle, wenn wir von der Familie Gottes sprechen. Was damit gemeint ist, das werden wir heute näher ansehen. Es geht im Groben um unsere Beziehung mit Gott und auch miteinander. Und da kommen ja auch gleich schon die nächsten Pakete an Erlebnissen hinzu. Der eine hat nur gute Erfahrungen mit anderen Christen gemacht. Der andere erinnert sich an Erlebnisse, auf die er lieber verzichtet hätte. Wir haben hier Menschen, die Gemeinde als etwas ausgesprochen Positives kennengelernt haben. Aber es sitzen auch andere hier, die in einer Gemeinde von Christen zutiefst verletzt wurden, die womöglich sogar geistlichen Missbrauch erlebt haben. Wir müssen uns bewusst sein, dass all diese persönlichen Erfahrungen mitschwingen, wenn wir uns heute mit dem Thema Familie Gottes beschäftigen. Ich möchte euch heute von der Schönheit und Erhabenheit dieser ganz besonderen Familie vorschwärmen und davon, wie toll es ist, dazuzugehören. Und je nach Erfahrungshorizont werden die einen von euch dem womöglich fröhlich zustimmen, und es wird andere geben, in denen sich vieles gegen meine Worte sträuben wird, weil ihr einfach Erfahrungen gemacht habt, die so ganz anders sind. Ich hoffe, dass der Heilige Geist in euch die Sehnsucht nach neuen Erfahrungshorizonten wecken wird. Im ersten Johannesbrief wird das Thema Familie Gottes nicht direkt so mit diesen Worten bezeichnet. Aber die Idee, die scheint an verschiedenen Stellen des Briefes immer wieder durch. Ich möchte 4 Punkte formulieren, die sich aus dem ableiten, was Johannes zu dieser Thematik geschrieben hat. Der erste Punkt ist dieser. Sowohl Gott als auch Christen sind Beziehungswesen. Johannes formuliert viele Aussagen, die sich mit der Gemeinschaft des dreieinen Gottes beschäftigen. Er spricht von Gott, dem Vater, dem Sohn und vom Heiligen Geist. Und auch von ihrer Gemeinschaft und Einheit untereinander. Das ist das, wovon er spricht. Und nehmen wir nur einmal so die ersten 4 Verse dieses Briefes, dann scheint das schon auch dort so hindurch. Also was ich hier angeschlagen habe, immer die große, dicke 1 da, das sagt das Kapitel. Also wir haben überwiegend Verse hier aus dem ersten Johannesbrief jetzt hier vorne stehen an der Wand. Johannes Kapitel 1, 1. Johannesbrief Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Und lesen wir dann noch Vers 24 dazu. Doch ihr haltet an der Botschaft fest, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr das tut, dann bleibt ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden. Also, was sagt Johannes? Vollkommene Freude entsteht in der Verbindung, in der Gemeinschaft der Christen untereinander. Einmal das. Und diese Gemeinschaft ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel und mit seinem Sohn Jesus Christus. Um solche vollkommene Freude zu stiften und um Menschen in diese besondere Gemeinschaft mit hineinzunehmen, darum hat Johannes bezeugt, was er gesehen und erlebt hat. Johannes sieht seinen Auftrag darin, eine Gemeinschaft zu schaffen, die zur Freude anstiftet. Er begründet dieses Vorhaben damit, dass diese ganz besondere Gemeinschaft im Grunde schon bei Gott beginnt. Gott ist Liebe, das haben wir beim letzten Mal genauer angeschaut, am letzten Sonntag. Das steht auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Gott ist Liebe. Er ist ein Beziehungswesen. Die Bibel beschreibt Gott eben ja in dieser Form einer Familienbeziehung. Ne? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die Dreieinigkeit ist Gottes Beziehung zu sich selber, so könnte man sagen. Also Gott ist Liebe und deshalb sind ihm Beziehungen sehr wichtig. Nur so ist es zu erklären, dass er uns Menschen geschaffen hat mit dem Ziel, uns in seine Familie aufzunehmen und alles mit uns zu teilen. Gott wünscht sich im Grunde eine Familie. Wir wurden erschaffen, um ein Teil von Gottes Familie zu werden. Was für ein verrückter Gedanke. Gott, der Vater. Allein diese Formulierung ist schon unerhört, wenn man von Gott so spricht. Gott, der Vater. Aber so ist es. Wenn wir anfangen, an Jesus Christus zu glauben, dann wird Gott zu unserem Vater und wir werden seine Kinder. Schauen wir nochmal in Kapitel 3 vom 1. Johannesbrief. Da klingt das nochmal an. Kapitel 3, Vers 1. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wenn Gott unser Vater ist, wenn Gott unser Vater wird, dann werden gleichzeitig andere Christen zu unseren Brüdern und Schwestern. Und das ist für Johannes ein ganz selbstverständliches Konzept. Wir Christen, wir sind miteinander Brüder und Schwestern. Immer wieder spricht Johannes in seinem Brief genau das an. Wir kommen darauf später nochmal genauer zu sprechen. Also wenn ich Christ werde, dann werde ich aufgenommen in eine geistliche Familie. Die Christenheit wird meine geistliche Familie. Zur Familie Gottes, da gehören alle Christen hinzu, die gelebt haben in der Vergangenheit, die jetzt leben und die in der Zukunft leben werden. Alle Christen gehören dazu, das ist die Familie Gottes. Und das ist die Gemeinschaft, von der Johannes redet. Diese ganz besondere Gemeinschaft, die uns Christen verbindet. Diese Verbindung, die kommt durch den Glauben zustande. Der Glauben an Jesus Christus, der ist wichtig, damit ich ein Kind Gottes werde. Anders geht es nicht. Zwar wurde jeder Mensch von Gott erschaffen, aber damit, das heißt nicht, dass jeder Mensch ein Kind Gottes ist. Also Gott hat jeden erschaffen, aber nicht jeder ist ein Kind Gottes. Der einzige Weg, ein Kind Gottes zu werden, besteht darin, von Neuem geboren zu werden. Durch die biologische Geburt werden wir Teil einer menschlichen Familie. Um Teil von Gottes Familie zu werden, brauchen wir eine geistliche Geburt. Allen Menschen gilt die Einladung, ein Teil von Gottes Familie zu werden. Aber um in diese Familie aufgenommen zu werden, gibt es eben diese eine Bedingung, den Glauben an Jesus Christus. Ich habe noch einen Vers mitgebracht, wo das nochmal deutlicher steht. Galater 3, Vers 26. Denn durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr nun alle zu Kindern Gottes geworden. Wir alle haben eine biologische Familie, also gehören Beziehungen für uns zum Alltag. Wir kennen das mit all ihren schönen und manchmal eben auch schwierigen Seiten. Aber als Christen werden wir zusätzlich zu dieser biologischen Familie auch noch hineingenommen in eine andere Familie. die Familie der Kinder Gottes. Diese neue Familie ersetzt nicht die biologische Familie. Wir bleiben ja Kinder unserer Eltern und ich bleibe Bruder von meinem Bruder. Aber wir bekommen ganz viele neue Geschwister hinzu, geistliche Geschwister. Im Grunde ist unsere geistliche Familie sogar wichtiger als unsere biologische Familie. Das, was der Manuel am Anfang des Gottesdienstes vorgelesen hat, was Jesus so sagte, was durchaus schwierig ist, wofür eine eigene Predigt nötig wäre, aber das hat das so angedeutet. Die geistliche Familie, die hat ein ungeheures Gewicht. Unsere geistliche Familie, die wird Bestand haben in Ewigkeit. Wir können die tollste Familie haben hier auf Erden, schon morgen kann sich das alles verändern. Unsere biologische Familie ist zeitlich begrenzt und sie ist sehr zerbrechlich. Denken wir an Scheidung oder an räumliche Trennung, an das Älterwerden oder auch den Tod. Aber unsere geistliche Familie, die wird auch in Ewigkeit Bestand haben. Die Gemeinschaft der Christen schafft eine stärkere und dauerhaftere Einheit als jede Blutsverwandtschaft. Wir sind Beziehungswesen. Wir sind hineingestellt in eine Gemeinschaft von Kindern Gottes. Ein zweiter Punkt. Er scheint durch bei dem Satz in Vers 4 im ersten Kapitel hier im Johannesbrief, den wir schon gelesen haben. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Vollkommene Freude. Das ist zumindest mal nicht tief gestapelt. Also der zweite Punkt ist der Stolz, zu Gottes Familie zu gehören. Gesunde Familien haben auch einen gesunden Familienstolz. Wer zu einer gesunden Familie gehört, der schämt sich nicht, als Teil dieser Familie erkannt zu werden. Also bei Teenagern ist das vielleicht kurzzeitig auch mal anders, ne? So peinlich, gehöre nicht dazu. Aber normalerweise würde ich denken, stehen wir dazu, zu einer Familie zu gehören und sind stolz auf unsere Familie. Aber wir Christen, wir sollten auch so einen gesunden Familienstolz entwickeln. Ich meine, vollkommene Freude, wo kann man das sonst bekommen? Da kann man doch mal stolz sein. Ein Vers aus dem Hebräerbrief bringt diesen Gedanken, finde ich, wunderbar auf den Punkt. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 11, er, der sie heiligt, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Also das müssen wir uns mal so ein bisschen auf der Zunge beziehungsweise auf dem Herzen zergehen lassen, was das heißt. Es ist eine unglaubliche Wahrheit. Jesus schämt sich nicht, uns seine Brüder und Schwestern zu nennen. Durch unseren Glauben an Jesus haben wir nämlich alle denselben Vater, den Vater im Himmel. Wir sind Teil der Familie Gottes. Durch das, was Jesus für uns getan hat, sind wir heilig gemacht worden. Und jetzt gibt es im Himmel einen Vater, der unglaublich stolz ist. Er ist stolz auf seinen ewigen Sohn Jesus und genauso stolz ist er auch auf alle seine weiteren Kinder, die Jesus durch seine Tat in die Familie hineingeholt hat. Jesus schämt sich nicht, mich Bruder zu nennen, obwohl ich ja so ein alter Lumpensack bin. Gott schämt sich nicht, mich sein Kind zu nennen. Und ich schäme mich, anderen zu erzählen, dass Gott mein Vater ist und dass ich meinen Bruder Jesus liebe? Wenn das so ist, dann ist doch was faul. Da fehlt offensichtlich ein Großteil an Identifikation mit meiner geistlichen Familie. Jesus hat einmal gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das auch mitgebracht habe, ja. Matthäus 10, Vers 32, wer sich vor dem Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer sich aber vor den Menschen nicht bekennt, wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel nicht kennen. Das müssen wir nicht unbedingt als Drohung verstehen. Ich höre das vielmehr so als ziemlich große Enttäuschung. Wenn mir meine Familie hier auf der Erde peinlich ist, also diese geistliche Familie, wenn sie mir nichts wert ist, warum sollte das im Himmel plötzlich anders sein? Und natürlich ist Jesus dann enttäuscht. Ich finde es schön, dass wir in 2 Wochen hier einmal wieder eine Taufe feiern. Da werden Menschen öffentlich zeigen, zu welcher Familie sie gehören. Mit der Taufe werden sie sagen, ich gehöre Gott. Für sie wird diese Symbolhandlung das sichtbare Zeichen dafür sein, dass sie hineingenommen wurden in die Gemeinschaft der Familie Gottes. Für die Täuflinge wird das bestimmt eine ziemlich aufregende Situation, aber wir werden ganz bestimmt auch ihre Freude spüren und so erleben können. Es ist wirklich toll, zur Familie Gottes zu gehören. Und wir sollten keine Scheu haben, das auch öffentlich zu zeigen. Also insofern, wenn ihr dabei seid und euch das anschaut, lasst euch inspirieren. Vielleicht ist es für euch auch dran. Mein 3. Punkt. Kein Christ ist ein Einzelkind. Die Bibel kennt so gut wie keine einsamen Heiligen oder geistlichen Eremiten. Nur ganz gelegentlich wird uns mal davon berichtet, dass Einzelne sich gänzlich aus der Gemeinschaft mit anderen Menschen zurückziehen. Und meist geschah das auch dann nur so für eine bestimmte Zeit und hört auch wieder auf. Schon ganz am Anfang der Schöpfung hat Gott beschlossen, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Wir sind auf Gemeinschaft hin angelegt. Wir sind Beziehungswesen. Und daher kommt unsere Sehnsucht nach Beziehung, nach Freundschaft, nach Partnerschaft, nach Familie. Das hat Gott in uns hineingelegt. Dieses gleiche Prinzip hat Gott auch in unser geistliches Leben hineingelegt. Auch als geistliche Wesen sind wir auf Gemeinschaft hin angelegt. Unsere Beziehung zu Jesus Christus ist eine sehr persönliche Angelegenheit, ja. Aber sie ist niemals eine reine Privatsache. Alleine Christ sein geht eigentlich nicht. Ein Christ ohne Familie ist wie ein Christ ohne Vater im Himmel. Ins Konkrete übersetzt heißt das, als Christ brauche ich eine Gemeinde. Ohne Gemeindezugehörigkeit bin ich irgendwie nicht wirklich Christ. Die Bibel hat einige sehr anschauliche Bilder für die Zugehörigkeit der Christen, für die Zusammengehörigkeit der Christen. Eines meiner Lieblingsbilder ist so das Bild vom Körper, vom Leib, wie das in der Bibel heißt. Wir Christen gehören zusammen, wie die Körperteile eines Menschen zusammengehören. Die Bibel sagt, gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Das mit? Ja. Römer 12, Vers 5. Jesus Christus nachzufolgen bedeutet nicht nur zu glauben, es bedeutet dazu zu gehören. Wir Kinder Gottes gehören auf alle Ewigkeit zusammen. Ist uns das bewusst? Ich verarbeite in dieser Predigt einige Gedanken von Rick Warren aus seinem Buch Leben mit Vision. Interessant finde ich seine Beobachtung, dass das Wort Mitglied ursprünglich ein christliches Wort ist. Als Christen sind wir alle Glieder am Leib von Jesus Christus. Ich bin also ein Mitglied mit all den anderen Gliedern am Leib von Jesus. Zusammen repräsentieren wir Jesus. Als Christ gibt es nur dieses Zusammen. Es gibt mich als Christ nicht allein. Ich bin Kind Gottes immer nur zusammen mit den anderen Kindern Gottes. Ein anderes Bild für Gemeinde, das in der Bibel benutzt wird, ist das einer Braut. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass wir zu Jesus sagen, ich liebe dich, aber deine Braut kann mir gestohlen bleiben. Oder könnt ihr euch vorstellen, dass wir zu Jesus sagen, ich gehöre zu dir, aber dein Körper, die Gemeinde, die lehne ich ab. Das sind ziemlich paradoxe Aussagen. Aber im Grunde sagen wir genau das, wenn wir die Gemeinde für unwichtig erklären oder sie ablehnen. Ja, sogar wenn wir uns über die Gemeinde beschweren, tun wir etwas, was nicht zu unserer Liebe zu Jesus passt. Mir ist bewusst, dass dies die Stelle ist, an der unsere persönliche Geschichte zuschlägt. Was ich in meiner Herkunftsfamilie erlebt habe, hat Auswirkungen darauf, wie ich die Gemeindefamilie erlebe. Und natürlich hat auch das, was ich bisher mit anderen Christen und mit Gemeinde erlebt habe, Auswirkungen darauf, wie ich heute mit Gemeinde umgehe. Und es tut mir so leid, wenn ihr durch schlechte Erfahrungen an dieser Stelle ein Stück weit kaputt seid. Aber ich glaube, dass Gott da einen guten Plan hat. Er möchte, dass eure Verletzungen heilen. Und auch dafür stellt er euch in die Gemeindefamilie. Es muss ja nicht bei den bisherigen schlechten Erfahrungen bleiben. Ich glaube, dass Gott in der Gemeindefamilie Ersatz schaffen kann für eine kaputte Herkunftsfamilie. Und ich hoffe, dass wir es als Geschwister, die sich ganz auf den Herrn ausrichten, auch schaffen, zurückliegende schlechte Erlebnisse mit Gottes Bodenpersonal aufzuwiegen. Das wird vielleicht nicht immer gelingen und wir machen bestimmt Fehler auch miteinander und tun einander weh. Aber im Großen und Ganzen, die Richtung, die Tendenz, die wird stimmen. Davon bin ich überzeugt, wenn wir uns alle miteinander auf Gott ausrichten. Ich bin überzeugt davon, dass es richtig gut ist, dass wir geistlich gesehen keine Einzelkinder sind. Das hat nämlich ganz praktische Auswirkungen. Die Gemeindefamilie, die ist gut für unseren Glauben. Die Gemeindefamilie hilft uns heraus aus unserer ich-bezogenen Isolation. Die Gemeindefamilie hilft uns, geistlich stärker zu werden. Die Gemeindefamilie ist der Ort, an dem wir unsere Gaben und Fähigkeiten einsetzen können. Die Gemeindefamilie hilft mir zu glauben, sie hilft mir über Zweifel hinweg. Und sie spricht mir Vergebung zu, wo ich gefallen bin, und sie hilft mir, nicht rückfällig zu werden. Das alles kann die Gemeindefamilie für uns tun. Johannes geht bei seinen Überlegungen sogar noch weiter. Er bleibt nicht beim Glauben stehen. Für ihn ist klar, dass sich unsere Zugehörigkeit zur Familie Gottes auch ganz konkret und praktisch in unserem Alltag äußern soll. Dass sie es wird. Sein Gedankengang ist dieser: Wenn wir Jesus lieben, müssen wir auch seine Gemeinde lieben. Denn dort ist Jesus heute lebendig. Wenn wir Jesus lieben, müssen wir auch unsere geistlichen Geschwister lieben. Denn bei ihnen wird unsere Liebe zu Jesus konkret. Oder um es noch einmal mit dem Bild der Familie zu sagen: Als Kinder Gottes bilden wir eine Familie. Wie wir einander behandeln, das spiegelt, wer unser Vater ist. Gott will, dass wir unsere Liebe zu ihm in den Beziehungen zu anderen Christen zum Ausdruck kommen lassen. Jetzt lesen wir nochmal einige Verse aus dem 3. Kapitel des 1. Johannesbriefs. Ab Vers 10. 1. Johannes 3, ab Vers 10. Man kann also erkennen, wer ein Kind Gottes und wer ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das Rechte tut, stammt nicht von Gott. Und wer seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt, auch nicht. Denn darum geht es bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt: Wir sollen einander lieben. Also überall, wo hier so in diesem Text, in unseren Bibelübersetzungen Bruder und Schwester steht oder auch Geschwister, da hat Johannes ursprünglich Bruder und Brüder geschrieben. Wenn jemand eine wörtlichere Übersetzung hat, dann wird er das dort so finden. Bei ihm ist es ein Ausdruck für die Menschen, die an Jesus Christus glauben, also für alle Kinder Gottes. Der Ausdruck ist inklusiv, er meint nicht nur die männlichen Gläubigen, sondern eben auch die Frauen. Und deshalb übersetzen viele Bibelübersetzungen heute ganz richtig als Männer und Frauen. Vers 12. Wir dürfen nicht wie Kain sein, der zum Bösen gehörte und seinen Bruder umbrachte. Und weshalb ermordete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch also nicht, Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Wir sind ja aus dem geistlichen Tod ins Leben übergewechselt. Das wissen wir, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, ist noch immer tot. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben in sich trägt. Die Liebe haben wir ja daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. So müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Stellt euch vor, da ist jemand, der seinen Lebensunterhalt gut verdienen kann. Und er sieht einen von den Gläubigen in Not, aber er verschließt sein Herz vor ihm und hat kein Mitleid. Wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur in schönen Worten bestehen. Unser Tun muss ein echter Beweis dafür sein. Soweit mal bis Vers 18. Ich habe dazu schon sehr viel am letzten Sonntag gesagt, als es um die Liebe über alles ging. Unser Glaube wird ganz natürliche Ausdrucksformen suchen. Im Zentrum steht die Liebe. Glauben drückt sich in Liebe aus. Und Liebe wird am besten erkennbar in ganz konkreten Taten. Johannes spricht hier davon, Glaubensgeschwistern in Not von meinem Geld und von meinem Hab und Gut abzugeben. Also wenn ich genug Einkommen habe, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, dann gebe ich anderen davon ab. Dazu müssen wir wissen, dass das Sozialwesen damals durch die Glaubensgemeinschaft geregelt wurde. Bei den Juden wurde innerhalb der Synagogengemeinde für die Alten gesorgt, für die Witwen und Waisen. Also für die Menschen, die ohne Einkommen dastanden. Wenn jemand Christ wurde, dann fiel er ja aus dieser Versorgungsgemeinschaft heraus. Also musste die christliche Gemeinde eine eigene Form der Armenunterstützung entwickeln. Und deshalb eben auch solche Mahnungen. Ganz konkret und ganz wichtig war das damals. Das ist bei uns heute natürlich anders. Es gibt andere soziale Sicherungssysteme. Und deshalb müssen wir diese Worte, die Johannes hier schreibt, vielleicht auch nicht unbedingt eins zu eins umsetzen. Obwohl es auch das geben kann, auch bei uns kann es nötig sein, Menschen in Not finanziell oder materiell mal unter die Arme zu greifen. Aber es gibt auch ganz andere Bereiche, wo wir nicht das Herz verschließen dürfen. Ich denke so dran, wir können zum Beispiel Zeit verschenken, alte oder kranke Menschen besuchen. Wir können nicht nur sagen, dass wir für ein Anliegen beten werden, sondern wir können es tatsächlich tun. Wir können helfen, wo jemand anderes nicht weiterkommt. Meinetwegen beim Ausfüllen von irgendwelchen Formularen, bei der Gartenarbeit, beim Putzen oder beim technischen Problem am Haus. Und wisst ihr was? Genau solche Dinge passieren bei uns in der Gemeinde. Ständig. Und Jesus hat gesagt, dass die Menschen an unserer Liebe zueinander erkennen werden, dass wir seine Jünger sind. Es ist toll, kein Einzelkind zu sein. Es macht es leicht, Zeuge zu sein für Jesus Christus. Und ich bin stolz darauf, denn ich glaube, es passiert ganz viel davon schon. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt. Der Wunsch, andere in die Familie Gottes einzuladen. Christ sein, ohne andere in die Glaubensfamilie einzuladen, geht eigentlich auch nicht. Also eigentlich geht das nicht. Das ist der Weg, wie wir in diese Familie hineingeholt wurden. Und wenn wir stolz sind auf unsere Familie, dann wollen wir auch, dass andere diese herrlichen Familienbande eben auch erleben. Gehen wir nochmal zurück an den Anfang des Briefes, Verse 2 und 3 im ersten Kapitel. Ich lese es nochmal. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen, schreibt Johannes. Wir haben es gesehen und verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch. Denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also Johannes schreibt, wir bezeugen, wir verkündigen. Warum? Weil wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und was bezeugen und was verkündigen er und die anderen Apostel? Das, was sie selbst gesehen und gehört haben. Sie haben Jesus erlebt. Und sie haben erlebt, welche Gemeinschaft Jesus mit seinem Vater im Himmel hat. Jesus hat sie mit hineingenommen in seine Gemeinschaft mit dem Vater, diese ersten Jünger. Und diese Erlebnisse, die haben sie so absolut geprägt, dass ihr ganzes Leben dadurch verändert wurde. Und Johannes beschreibt so etwas wie einen Kreislauf. Dieser Kreislauf geht so. Jesus hat die Jünger, die Apostel, mit in seine Gemeinschaft mit dem Vater hineingenommen. Und die Apostel haben als Zeugen davon berichtet. Und dadurch haben sie die nächsten Jünger mit in ihre Gemeinschaft mit Jesus und mit dem Vater hineingenommen. Und so soll es immer weitergehen. Wir reden ja oft vom Missionsbefehl. Das hier ist im Grunde nochmal ein anderer Ansatz, der Missionswunsch. Wer Gemeinschaft mit Jesus und mit dem Vater erlebt hat, der möchte, dass auch andere das erleben. Wer erlebt hat, wie wohltuend und ermutigend es ist, zur Familie Gottes zu gehören, der wünscht auch anderen, dass sie dazugehören. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid stolz auf eure Familienzugehörigkeit, darauf, dass ihr Kinder Gottes seid und dass ihr zusammen in einer Gemeinschaft gestellt seid mit ganz vielen anderen tollen Kindern Gottes. Ich wünsche euch, dass euch der Stolz auf die Familie Gottes aus allen Knopflöchern leuchtet. Schämt euch nicht dafür. Es ist das Beste, was es hier auf dieser Welt gibt, bevor wir in den Himmel kommen. Und deshalb, ladet ein. Seid Zeugen. Erzählt von euren Erfahrungen, genauso wie die Jünger. Keiner soll die Gemeinschaft mit Jesus und mit dem Vater verpassen. So, jetzt habe ich schon ziemlich lange geredet. Ich freue mich so an der Familie Gottes, dass ich noch ziemlich lange weitermachen könnte. Aber der Kaffee duftet und ich will ja nicht, dass sich noch irgendjemand verletzt, weil er so vom Stuhl rutscht. Ne? Aber erlaubt mir noch eins ganz kurz zum Schluss. Nochmal so zu sagen, welche konkreten Schritte nach dieser Predigt möglich sind. Das mache ich immer ganz gerne. Was kann man jetzt als nächstes tun? Es könnte zum Beispiel sein, dass du heute festgestellt hast, dass dir dein biologisches Leben allein nicht genügt. Du möchtest auch geistlich neugeboren werden. Du möchtest ein Kind Gottes werden. Das ist ein guter Wunsch. Dann mach deinen Glauben an Jesus Christus doch heute fest. Gib Jesus dein Leben. Ich oder irgendein anderer Christ deines Vertrauens ist gerne Geburtshelfer. Lass uns zusammen beten und wirklich nicht irgendwann, nicht später, sondern direkt nach dem Gottesdienst. Oder vielleicht glaubst du ja auch schon lange an Jesus Christus, vielleicht gehört dein Leben längst ihm, aber vielleicht hast du das noch nie nach außen gezeigt, dass du ein Kind Gottes bist. Da weise ich nochmal hin auf die Taufe. In 2 Wochen Anschauungsunterricht und wenn ihr sagt, ja, diesen Schritt müsst ihr eigentlich auch tun, meldet euch bei mir. Ich habe Formulare, da könnt ihr euch dafür anmelden und dann setzen wir im April oder Mai die nächste Taufe an. Oder ein dritter möglicher Schritt, nachzuvollziehen, was geistlich eigentlich längst Realität ist. Nämlich, dass du als Kind Gottes Teil einer Gemeindefamilie bist. Vielleicht ist das ja für dich dran. Das heißt, diese Mitgliedschaft, von der ich vorhin gesprochen habe, auch einmal festzumachen in einem Verwaltungsakt. Im Grunde ein Verwaltungsakt für eine wunderbare Realität, die auch ohne den auskommen würde, aber vielleicht wäre das mal ein Schritt für dich zu sagen, Mensch, jetzt mache ich das auch mal fest. Auch dafür habe ich Formulare. Wendet euch an mich. Und vielleicht bist du ja schon länger Christ und gehörst auch schon zu unserer Gemeinde, aber du merkst, dass du dich isoliert hast. Dass du dich von den anderen Kindern Gottes fernhältst. Heute ist der Tag, an dem du das ändern kannst. Sprich jemanden an, der dir freundlich vorkommt. Lernt euch kennen, verabredet euch oder schnappt dir einen Gemeindebrief draußen und sucht dir einen Hauskreis aus. Der Manuel wird euch erläutern, was das ist, hat er vorhin gesagt. Damit du auch in der Woche Gemeinschaft mit deinen Glaubensgeschwistern pflegen kannst. Und ihr Lieben, vernachlässigt das nicht. Es ist blöd, das zu vernachlässigen. Tu heute etwas, das deine Zugehörigkeit zur Familie Gottes stärkt. Nur tu es heute, schieb's nicht länger auf. Ich wünsche euch viele gute und heilsame Erlebnisse mit eurem wirklichen Zuhause. Amen.